Ja, ich möchte alle grüßen, die ich noch nicht begrüßt habe, und freue mich, heute bei euch sein zu dürfen. Danke, Kurt, dass du schon das Thema weitergegeben hast. Und ich bin überzeugt, dass ich nicht der Einzige bin, der die Gegenwart und das, was in der Welt abläuft, verfolgt und auch Fragen dazu hat. Einige Worte zur Zeit, in der wir leben. Ihr werdet sein wie Gott. Eine lügnerische Verheißung Satans übt in der Gegenwart einen Zauber auf den Menschen aus. Und mit dieser Versprechung der größten Lüge der Weltgeschichte setzte die Schlange am Anfang Eva unter Druck, von dem einen verbotenen Baum zu essen. Was danach geschah, ist bekannt. Aber auch nach Jahrtausenden übt diese satanische Verheißung immer noch ihren Reiz aus. Und so werden auch in der Gegenwart viele Anstrengungen unternommen, um das Ziel sein wie Gott zu erreichen. So erleben wir unter anderem mächtige Politiker, die sich aufführen, als wären sie Gott, indem sie unsere Welt nach ihrem Gusto aufteilen. Sie nutzen ihre Macht, um Länder und Ressourcen nach Belieben zu manipulieren, oft ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für die Bevölkerung und die Umwelt. Und sie positionieren sich als unantastbare Autoritäten, deren Entscheidungen nicht hinterfragt werden dürfen. Und diese Machtspiele auf globaler Ebene führen zu Konflikten, Ungerechtigkeiten und vielem Leid für viele Menschen. Es gibt zu denken, dass das Streben nach absoluter Macht und Kontrolle getarnt als politische Führung in unserer modernen Gesellschaft allgegenwärtig ist. Ein neurotisches um sich selbst Kreisen kennzeichnet solche Menschen. Und unsere Gesellschaft verfällt immer mehr dem Zauber der digitalen Welt, die keine Grenzen kennt. Die wenigsten von ihnen realisieren nicht oder sie verdrängen es, wie sie immer mehr Besitz von uns ergreift. Denn im Hintergrund, da ziehen die Mächtigen, Fürsten dieser Welt, die strippen und sammeln unsere persönlichen Daten, um immer mehr Macht auszuüben. Man verfügt über Überwachungssysteme, die es nie zuvor gegeben hat. Unsere Privatsphäre gehört jetzt schon der Vergangenheit an. Es wird festgehalten, was wir einkaufen, für was wir uns im Netz interessieren, um uns in der Folge mit Angeboten zu torpedieren. Hitchcock, ein bekannter Bibelausleger, kommentierte zu diesem Thema: Wir leben heute in der schwierigsten Zeit der Weltgeschichte. Im 2. Timotheus 4, 3 bis 4 heißt es: Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aufsuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Ihr Lieben, das ist nicht etwas Theoretisches, das geschieht in der Gegenwart vor unseren Augen. Ich kenne das, dann heißt es, am Sonntag, wenn die Predigt nicht gepasst hat, wir wollen doch was haben für unser Geld. Ein Ausspruch einer Schwester, eines Bruders, die schon zig Jahre unterwegs sind. Wir wollen was haben für unser Geld. Wo sind wir denn da stehen geblieben? Zunehmender Unglaube, immer mehr Kirchenaustritte, Ausbreitung des Atheismus. In unserer säkularisierten und westlichen Christenheit scheint es so, als gäbe es keine verbindliche Wahrheit mehr. Und viele Staatskirchen stellen immer mehr biblisch begründete Moralvorstellungen in Frage. Solche, die während Jahrtausenden Gültigkeit hatten, unser Europa geprägt haben. Und dieser schleichende Prozess greift auch über auf Freikirchen. Die Bibel wird an manchen Stellen in Frage gestellt oder sogar abgelehnt. Es gibt immer mehr Umdeutungen, weil, so heißt es dann, so hat Gott das doch nicht gemeint, so absolut. Dr. Aibner, internationaler Präsident von CSI, Christian Solidarity International, die sich um verfolgte Christen kümmern, in einem Beitrag sagt er, die säkularisierten politischen und wirtschaftlichen Eliten betrachten das Christentum in Europa heute als ein Hindernis für die Globalisierung Europas. Jesus und seine Nachfolger stellten schon immer eine Bedrohung für die Ambitionen der Mächtigen dar. Wir leben als Christen in der Endzeit einer säkularisierten Gesellschaft und Jesus hat vorausgesagt, viele werden abfallen. Matthäus 24, 10. Es wächst eine Generation heran, die die Inhalte christlichen Glaubens, die in vergangenen Jahrhunderten als selbstverständlich galten und die Kultur, unsere Kultur geprägt haben, nicht mehr viel bedeuten. Jesus hat aus seiner Feststellung die Folgerung abgeleitet, die Auflehnung gegen das Gesetz, sprich Wort Gottes, wird überhand nehmen. Dogmatik und Ethik, Glauben und Handeln stehen in einem unlösbaren Zusammenhang, aber immer mehr Menschen wollen nicht mehr nach Gottes Ordnung leben. Das ist eine schleichende, sich mit der Zeit gewaltsam durchsetzende anti-autoritäre Bewegung, in der sich die Worte aus dem messianischen Psalm erfüllen. Die Fürsten halten Rat miteinander gegen den Herrn und den von ihm Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln. Psalm 2, Vers 2. Hatten die 10 Gebote und grundlegende ethische Weisungen der Bibel über eine lange Zeit die Rechtsprechung begründet, so wird jetzt durch staatliche Gesetzgebung das sanktioniert, was Gottes Wort verbietet. Die Folge ist Ungerechtigkeit, Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und Angst. Nehmen zu, Menschen verlieren das Vertrauen in die Regierung und die Institutionen des Staates. Und durch massive Zuwanderung entstehen Parallelgesellschaften mit ihren eigenen Gesetzen. Auch das sehen wir fast tagtäglich, was das heißt. Und die Polizei hält sich zurück aus Angst vor Racheakten. Christen, die im Gehorsam gegenüber Gottes Wort leben, müssen damit vermehrt rechnen, Außenseiter zu sein. Von der Gesellschaft als Außenseiter, vielleicht auch als Ewiggestrige abgestempelt zu werden. Aber für sie, für uns haben Gottes Gebote Priorität. Da, wo unsere christliche Ethik in Konflikt mit den Gesetzen des Staates kommt. Jürgen Metter hat einmal gesagt, nur was uns erschüttert, kann uns auch bewegen. Frage, erschüttert uns die Entwicklung unserer Zeit, in der das Christentum als eine antike Lebensform mehr und mehr abgeschrieben wird? Wenn wir in der Bibel weit zurückgehen, stellen wir fest, dass der Wahn menschlicher Autonomie gar nicht neu ist. Er begann nämlich schon ganz am Anfang mit dem Turmbau zu Babel. Ein Ereignis im Alten Testament, das mich immer fasziniert hat. Und wenn wir das heutige Zeitgeschehen beurteilen, ist es in mancher Hinsicht so, als wiederhole sich die Begebenheit. Ich lese 1. Mose 11, die ersten 4 Verse. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Fläche der Erde uns zerstreuen. als alle Menschen noch ein und dieselbe Sprache redeten. Das muss ja schön gewesen sein, als verbindendes Element der damaligen Völker. Kein Fremdsprachenunterricht, kein Latein, kein Französisch. Aber leider ist der Menschheit dieses Vorrecht abhanden gekommen. Wir lesen, das Volk brach von Osten her auf, durchaus der Weisung Gottes entsprechend, der ihnen gesagt hatte, sich zu mehren und die Erde zu füllen. Und dann beginnt alles damit, dass sie eine Idee, einen Plan haben. Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen. Eine Spitze bis an den Himmel. Eine Stadt mit einem Turm. Großartige Pläne. Hatte doch sehr viel positive Aspekte, logische Argumente. Man konnte die Gemeinschaft viel besser ausleben. Zusammen war man stark. Man war den Naturkatastrophen gegenüber zusammen besser gewappnet, auch den wilden Tieren gegenüber besser geschützt. War das schlecht, diese Vision, die sie hatten? Ein Volk, eine Menschheit, eine Weltgemeinschaft, müsste doch funktionieren, oder? Wenn wir einmal genau in den Text schauen, da heißt es, sie sagten einer zum anderen. Sie sprechen miteinander, führen einen Dialog. Lasset uns. Und sie sprachen, wir wollen, so wollen wir uns, damit wir uns nicht. Gott ist völlig ausgeschlossen. Sie reden ausschließlich miteinander, nach Gott fragt niemand. Sein Name wird nicht einmal erwähnt, aber dafür etwas anderes sticht heraus. Wir wollen uns einen Namen machen. Uns einen Namen, ein uraltes Begehren des Menschen. Was steckt dahinter? Eigentlich der gleiche Gedanke, der den Menschen am Anfang eingeflüstert wurde. Ihr werdet sein wie Gott. Das Menschenbild ist das Bild des Antichristen. Der Mensch, der sich selbst in den Mittelpunkt, ins Zentrum stellt und groß herauskommen will. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sehen, dass es solche Türme wie in Babylon heute auch gibt. Der moderne Turm unserer Gesellschaft ist das Denken, dass alles machbar ist. Der Fortschrittsglaube, die Errungenschaft der Wissenschaft, Börse und Finanzen, Geldgier, Wachstum, der Kampf um Einfluss, um wirtschaftliche Macht, der Genderismus, das Klonen, alles ist machbar. Aber gibt es eventuell solche Träume und solche Türme auch bei uns persönlich? Vielleicht so private Türmchen, Bereiche, wo wir Gott ausgeschlossen haben, wo wir ihn nicht hineinreden lassen und wo wir gerne unseren Plan verwirklichen, um groß herauszukommen? Dieser Geist des Turms zu Babel will uns einreden, konstant sein reicht nicht, du brauchst mehr. Nichts ist unmöglich, entdecke das Leben, weil ich es mir wert bin. Es ging hier in diesem Text nicht nur um den Turmbau, sondern auch um den Stadtbau. Wir wollen eine Stadt bauen. Hatte Gott nicht ausdrücklich gesagt, dass die Menschen die Erde füllen sollen? Und hier sprechen sie zueinander, damit wir uns nicht über die ganze Fläche zerstreuen. Der Stadtbau war nicht nach der Weisung Gottes, er war gegen seine konkrete Anweisung. Und aus der geschichtlichen Überlieferung wissen wir, dass der Plan Nimrods war, Städte zu bauen. Er verfolgte eine Strategie der Unabhängigkeit von Gott. Nimrod wurde dann als Befreier angesehen. Und Gott, sieht er einfach zu? Es kommt der Moment, da greift Gott in das Geschehen ein. Die nächsten Verse geben uns einen Einblick in die Überlegungen Gottes. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, eine Sprache haben sie alle, Dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Der Herr fuhr herab. Das hört sich so an, dass die Höhe, wo Gott wohnt, eine völlig andere Dimension ist als das, was sich die Menschen hier vorgestellt hatten. Das steht da wie ein Fels, an dem sich die Wellen des Hochmuts brechen. Wenn Gott seine Gegenwart offenbart und seine starken Arme ausstreckt, wie klein und unbedeutend sind die großen Unternehmungen und Werke von uns Menschen dagegen. Der Psalmist sagt in Psalm 2, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Gott setzt einer beginnenden Grenzenlosigkeit Grenzen. Wenn Gott das nicht mehr tut, dann ist das auch eine Form von Gericht mit böseren Folgen, als wenn er eingreift. Das Mittel hier ist Sprachverwirrung bis heute und es darf auch bis heute zu uns reden. Die Folge Zerstreuung über die ganze Erde und das Ende ihres Städtebaus. Was will uns diese Begebung von damals heute sagen? Ein amerikanischer Soziologe wies bereits Anfang der 90er Jahre darauf hin, dass das Kennzeichen des modernen Menschen ist, dass er sich keiner Macht mehr unterordnen muss, außer seiner eigenen. Das sagt etwas aus über diesen Geist der Überheblichkeit, der in uns Menschen manchmal Macht beansprucht. Ich bin der Mittelpunkt. Ich gestalte mir meine Welt, mein Leben. Ich will mir einen Namen machen. Das ist Maßlosigkeit. Der Mensch als der sich selbst bestimmt, als Mittelpunkt der Wirklichkeit, als Maß aller Dinge. Der Mensch, der sich endlos nur um sich selbst dreht. Noch nie hat es eine Generation gegeben, die meint, sich so rigoros von den Überlieferungen zu befreien wie heute. Ich will auch nicht behaupten, dass alles Überlieferte von vornherein gut war. Aber unsere Gesellschaft in Europa hat sich mittlerweile so weit befreit, in Anführungsstrichen, dass Gott nur noch ein Schattendasein eingeräumt wird. Aber Gott lässt die Türme nicht in den Himmel wachsen. Die Frage drängt sich auf, ist es die Langmut Gottes, dass er noch nicht eingegriffen hat? Oder was noch viel verhängnisvoller wäre, hat sich Gott abgewendet? Sich verborgen? Aus einer Begebenheit aus der Zeit des Dritten Reiches wird berichtet, als damals eine Woge der Vermessenheit und Rausch über die Stadt Berlin ging, tat der CVJM in Berlin nur eins. Er schrieb über sein Haus in Riesenbuchstaben zwei Worte. Aber Gott. Unheimlich und gewaltig grüßten diese beiden Worte. Und es dauerte nicht lange, da kamen die SA-Leute aus der Wache und verlangten, dass diese zwei Worte sofort entfernt werden müssen. Sie sagten, es sei nicht zum Aushalten, ständig diese Worte zu sehen. Aber Gott, das ist die Dimension, die Menschen gerne in ihrem Leben ausklammern, die sie nicht berücksichtigen, wenn sie Pläne schmieden. Doch um des Menschen Wille kümmert sich Gott um uns, um den Menschen. Der führt seinen Plan aus, wenn nicht mit dem Gehorsam des Menschen, dann doch trotz des Ungehorsams von uns Menschen. Und darüber bin ich froh, weil es letztendlich nichts anderes als Gnade ist. Gott ist kein Spielverderber, aber er lässt die Bäume nicht in den Himmel wachsen und die Türme auch nicht, weil es so für uns besser ist. Dieser Gott, der uns nicht nur geschaffen hat, sondern der auch regiert, egal ob unsere heutige Gesellschaft das wahrhaben will oder nicht. Ihr Lieben, dieser Gott sitzt im Regiment. Damals, heute und in Zukunft. Und wenn Menschen nicht mehr mit dem lebendigen Gott rechnen, dann hat es verheerende Folgen. Das ist jetzt keine Angstmache, sondern wir werden es sehen, wenn ich jetzt einen Sprung mache ins Neue Testament. Genauer gesagt ins letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Dort finden wir Babylon wieder, und zwar als einen Ort, der unter dem Gericht Gottes steht. In Offenbarung 2 heißt es, also die Offenbarung zeigt uns das, was in Kürze geschehen wird. Und der Engel rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und sie ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Babylon, eine Stadt als Symbol für die Auflehnung gegen Gott, gleichzeitig Synonym für die falsche Kirche der Endzeit, charakterisiert durch Stolz, Reichtum, wie durch Lästerung und geistliche Hurerei. Sie steht für Verwirrung und totale Orientierungslosigkeit. Offenbarung 18, 11 und 14 bis 17 zeigt uns dann das Bild des Zusammenbruchs. Das ist sehr interessant, was wir hier lesen. Die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind von dir gewichen. Und alle Pracht und Glanz sind dir verloren, man wird sie nicht mehr finden. Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual weit abstehen, weinend und trauernd, und werden sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlachstoff und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet. Und jeder Steuermann und jeder Küstenfahrer und Schiffsleute und alle, die auf dem Meere beschäftigt sind, standen weit ab und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen, und sprachen: Wer war der großen Stadt gleich? Es wird ja viel darüber spekuliert, was das für eine Stadt sein könnte. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich das lese, denke ich immer an den Stolz von New York und die Kaufleute und die Waren, die dort gehandelt werden, verschifft werden. Aber ich weiß es nicht, welche Stadt das schlussendlich sein wird. Aber es ist sehr, sehr interessant, was hier ausgesagt wird. Die Kaufleute der Erde weinen und trauern, weil niemand mehr ihre Ware kaufen will. Und die, die die Weltwirtschaft in der Hand haben, sie alle stehen von Ferne und sie staunen, weil das Finanzsystem kollabiert. Leute, bei denen alles ums Geld machen ging. Irgendwie kommt es uns bekannt vor. Gehen wir in Richtung dieser Entwicklung, wenn der Welthandel zusammenbricht, weil keine Kredite mehr zu bekommen sind? Alle waren durch die Verbindung mit dieser Stadt reich geworden. Das ganze Kapitel 18 redet von globalisierten Finanz- und Wirtschaftssystemen, die sich im Taumel der großen Gewinne in die totale Abhängigkeit des Materialismus begeben haben. Ein Zauber der Stadt, dass jedermann glaubte, ohne arbeiten zu müssen, reich zu werden. Der Zauber der Habgier des schnellen Geldes. Man denkt an Betrugsaffären, die in den letzten Jahren aufgeflogen sind. Auch wenn Offenbarung 18 noch in der Zukunft liegt, erleben wir heute bereits eine nicht so kleine Miniatur des kommenden Verhängnisses. Wenn der Börsenwert von Großunternehmen innerhalb von Tagen in ein großes Loch fällt, wenn Milliarden Bach abgehen und die Ratlosigkeit der Global Player und Manager zutage tritt und Staaten sich bis ins Phänomenale verschulden, wozu sie heute ja unterwegs sind in Europa Und so erstaunt es mich doch, was einer der mächtigsten Industriebosse in Europa, und das ist einige Jahre her, gesagt hat, Wendelin Wiedeking, damals Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, rief deutsche Unternehmer dazu auf, Schluss mit dem Götzendienst zu machen. Ich weiß nicht, ob Wiedeking Christ ist. Aber interessant, Schluss mit dem Götzendienst. Er schrieb für die Financial Times, Unternehmen, die nur finanziellen Kennzahlen wie Quartalsrenditen hinterherrennen, müssen nun erkennen, dass sie damit einem Götzen gedient haben. Welche Erkenntnis hat dieser liebe Vorsitzende? Was sagt uns das? Der Mensch hat offenbar nichts gelernt. Der Turmbau zu Babel wiederholt sich immer wieder in unserer Geschichte, wenn auch auf andere Art, aber irren wir uns nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Der Zeitgeist will uns heute weismachen, Christsein bedeute keine wesentliche Änderung in unserer Lebensgestaltung. Aber Paulus belehrt uns im Römerbrief, dass Christsein heißt heilig und das heißt anders zu leben als Menschen, die Gott nicht kennen. Ein bekannter amerikanischer Autor sagte, wenn die Kirchen das neue dunkle Zeitalter überleben wollen, müssen sie aufhören, in Anführungsstriche, normal zu sein, also wie die Welt. Eben anders. Die Konsequenzen für uns als Christen, in Offenbarung 18,4 heißt es, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Mit anderen Worten, lebt anders, setzt andere Prioritäten. Babylon mit all seinem Treiben hat keine Zukunft. Das heißt, Babylon hat eine Zukunft, aber diese wird in der ewigen Gottesferne sein. Anders als normal, man könnte auch sagen, nicht dem Mainstream angepasst. Ich predige hier keine Absonderungslehre, aber ich möchte uns ermutigen, zu unseren biblischen Wahrheiten konsequent zu stehen und daran festzuhalten. Licht und Salz sein, diesen Auftrag gab der Herr seinen Jüngern am Anfang und auch uns heute. Aber das geht nur, wenn meine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus mein ganzes Leben prägt. Wenn ich glaube und lebe, was ich glaube. Und es ist gut, immer mal wieder Bilanz zu ziehen. Wo stehe ich? Gemeinde, Gemeinschaft ist Gottes Schöpfung, Gottes Idee. Und Jesus Christus ist das Haupt seines Leibes. Und wir alle haben einen Platz, eine Berufung, nicht als Zuschauer, sondern als lebendige Glieder, den Platz auszufüllen, zu dem wir von ihm berufen und begabt sind. Und wir haben einen Auftrag in dieser Welt, aber nicht mehr so viel Zeit. Paulus sagt den Römern, nehmt nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Anders übersetzt, passt euch nicht dem Denkschema dieser Welt an. Lasst euch nicht mitreißen in diesen Strudel, in diesen Sog. Demgegenüber steht die Erneuerung unseres Denkens, des Denkens, das sich an den lebendigen Gott und an seinem ewig gültigen Wort orientiert und nicht dem Denkparadigma dieser Welt unterliegt, die Gott schon längst ausgegrenzt hat. Dass wir darauf Acht haben, dass nicht für uns gedacht wird, dass wir nicht gelebt werden, anstatt zu leben. Junge Menschen sind da ganz besonders herausgefordert. Und alles das hat mit Anhängen zu tun, ihr Lieben, an Jesus, unserem Herrn, bleiben. Oder wie Johannes 15 sagt, in ihm bleiben, weil er uns alles bedeutet und weil wir von ihm geliebt sind und ihn lieben. Deswegen wollen wir uns immer wieder nach Gottes Willen richten. Denke an ihn bei allem, was du tust und auf allen deinen Wegen erkenne ihn. Das ist eine ganz starke Herausforderung, die aber mit sehr viel Segen verbunden ist. Sprüche 3, 5 bis 6, eine große Verheißung. Der Vers begleitet mich seit vielen Jahren. Ich möchte keinen Weg gehen, wenn er mir kein grünes Licht gegeben hat. Erneuertes Denken heißt, die Vorgaben einer von Gott losgelösten Kultur immer wieder kritisch zu hinterfragen, sich damit auseinanderzusetzen und persönlich Konsequenzen daraus ziehen, indem wir prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir wollen festhalten, dass sich Gott nicht ändert und dass er uns seine rettende Hand entgegengestreckt hat in Jesus Christus, von dem es heißt, dass er uns auch vor dem kommenden Zorn über eine von Gott losgelöste, gottlose Welt zu retten vermag. Dass er uns auch vor dem kommenden Zorn über diese von Gott losgelöste Welt rettet. Und diese Liebe, die Liebe Gottes, überlebt, wenn alles andere vergeht. Daneben gibt es die Seite unserer Verantwortung. Und hier fordert uns Gottes Wort immer wieder auf, wachsam zu bleiben, die Zeit zu erkennen, in der wir leben. Das war auch mein Anliegen heute Morgen, die Zeit zu erkennen, in der wir leben. Ich möchte dich ermutigen, deine ganz persönliche Gemeinschaft mit Jesus, deinem Herrn, zu pflegen und ihr die oberste Priorität zu geben, an ihn zu denken bei allem, was du tust, dass dein Leben zu seiner Ehre beitragen darf. Das ist die wahre Erfüllung deines Lebens. Das ist das, worauf es in dieser Zeit ankommt. Und dies alles nicht aus irgendwelchen Vorschriften oder Gesetz, sondern aus Liebe zu dem, der uns zuerst mit göttlicher Liebe geliebt hat und liebt. Wir werden im Abendmahl an seine Liebe erinnert. Wie groß und kostbar ist seine Liebe? Die wollen wir beantworten mit unserem Leben. Dazu möge die heutige Botschaft dienen. Lasst uns dieser Welt bewusst vorleben, dass es immer noch möglich ist, sich von Gottes Liebe in Bewegung setzen zu lassen und anders zu leben und zu lieben. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Was nehmen wir mit, ihr Lieben? Wir beten für unser Volk. Das ist unser Auftrag nach dem Neuen Testament auch. Und unsere Regierung. Ich denke, das ist dringend notwendig, auch für unser Land zu beten. Und wir beten für alle noch nicht erretteten Menschen. Wir reden vom Evangelium von Jesus Christus, auch wenn es anstößt. Wir stehen ein für Gottes Wort, auch wenn es dem gesellschaftlichen Konsens widerstrebt. Und wir bereiten uns auf die Wiederkunft Jesu vor. Ich komme bald, halte fest, was du hast. Am Schluss, damit schließe ich einen Vers aus dem 1. Petrusbrief, da heißt es, Gott, der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, was? An seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Diese Verheißung muss man erstmal auf sich wirken lassen. Ja, hinein. Gibt es eine höhere Stellung, die ein Mensch erreichen kann, als von Gott berufen zu sein, um an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben? Das übertrifft doch unsere kühnsten Vorstellungen. Diesem, unserem Gott soll unser Leben und unsere Anbetung allein gehören. Ich hoffe, ihr könnt alle Amen dazu sagen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, so bekennen wir auch mit den Jüngern, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben gehört und geglaubt, dass du der Christus, der Sohn Gottes bist, der in diese Welt gekommen ist, um sich für uns zu verwenden. Dir wollen wir anhangen und niemand anderem. Und wir wollen bekennen, dass niemand anders ein Anrecht hat an unser Leben als du allein. denn du hast diesen kostbaren und teuren Preis dafür bezahlt. Herr Jesus, wir danken dir. Wir wollen dir auch mit unserem ganzen Leben danken. Hilf uns, Herr, dass du durch uns wirken und leben kannst in eine Welt, die sich mehr und mehr von dir verabschiedet. So segne uns und hilf uns auch in der kommenden Woche, dich vor Augen zu haben, in der Gemeinschaft mit dir unterwegs zu sein, zu deines Namens Ehre. Amen.